Hallo und herzlich willkommen, liebe Franchise-Geber und Franchise-Manager hier im Franchise-Universum-Podcast. Heute wieder aus Bonn, aus der Kanzlei Busse und Miessen. Ich bin zu Besuch bei dem bekannten, hier im Podcast zumindest bekannten, Franchise-Rechtsanwalt Andreas Frings. Andreas, ich freue mich, dass du mit dabei bist.
Ich freue mich auch. Vielen Dank.
Und wir haben heute mal als Thema, die kritische Prüfung eines Franchise-Nehmers oder eines angehenden Franchise-Nehmers vielmehr. Was können wir von ihm erwarten und warum macht es Sinn, wenn uns als Franchise-Gebern ganz viele sehr kritische Fragen gestellt werden, dass da vielleicht nicht unbedingt die Störgefühle entstehen sollten? Hallo und willkommen zu einer neuen Episode im Franchise-Universum-Podcast für euch in den Systemzentralen. Mein Name ist Steffen Kessler und ich helfe euch, die passenden Menschen zu finden und von euch zu überzeugen, um sie dann zu erfolgreichen und, das ist mir wichtig, zufriedenen Franchise-Partnern zu machen. In meinen Worten heißt das, indem wir unser Glück mit anderen teilen. Viel Spaß mit dem kommenden Impuls. Ja, ich hatte vor kurzem eine E-Mail gekriegt von einem Franchise-Nehmer, der seit ungefähr einem Jahr bei dem Franchise-System dabei ist, wo er ist. Und der schrieb mir dann so Aussagen, die wir dann mal unter die Lupe genommen haben und hier gerne auch diskutieren wollen, Andreas. So Aussagen wie, alle Franchise-Nehmer sind unzufrieden hier in dem Franchise-System. Und Geld verdient nur der Franchise-Geber. Die Risiken dafür, die liegen ausschließlich bei uns Franchise-Nehmern. Und noch dazu sind die Gebühren übertrieben. Das heißt also, wirtschaftlich sollte es dann auch nicht mehr passen. Und wir wurden damals animiert, völlig unrentable Stores zu übernehmen. Dazu kommt noch, dass das System nur über Marketing, in dem Fall Online-Marketing, funktioniert und dass dieses Marketing von dem Franchise-Geber gesteuert würde. Und wenn dieses Marketing runtergeschraubt wird durch den Franchise-Geber, gekürzt wird, dann spüren das die Franchise-Nehmer 1:1 und er fühlte sich in so einem Abhängigkeitsverhältnis und sagte dann noch, in der Anbahnungsphase haben schon die ersten Partner wieder gekündigt und stellt die Frage einfach, müssen das Selbstständige sein oder funktioniert dieses Konzept, dieses Franchise-Systems, besser mit Angestellten, also über eine Art Unternehmerlohngeschichte oder ähnliches, weil dann eben weniger insgesamt benötigt wird an Zusatz.
Genau, ist der Unternehmerlohn noch drin oder nicht? Genau. Und die Liste dieser Aussagen könnte man ja wirklich fortsetzen. So oder so ähnlich hat das jeder bestimmt schon mal gehört. Das ist jetzt ein konkretes Beispiel, aber die Aussagen sind ja nicht neu, ne?
Ja, und wir können jetzt nicht bewerten, ob die Aussagen an sich stimmen, also ob der Franchise-Geber sich jetzt fehlverhält. Aber wir sehen diese Aussagen und können schon sagen, wir haben das Gefühl, dass da eine gute Prüfung vorher geholfen hätte, vielleicht den Vertrag nicht zu unterschreiben oder zumindest eine andere Erwartung zu haben und jetzt nicht so zu meckern.
Genau, ganz richtig. Also du kamst ja auch mit der E-Mail auf mich zu. Und das war genau meine Reaktion, zu sagen, ob das jetzt so stimmt, was da steht oder nicht, das können wir nicht beurteilen, da müssen wir vorsichtig sein, muss man beide Seiten hören, aber darauf kommt es jetzt erstmal, oder darauf kam es mir in der Situation nicht an, sondern ich habe gesagt, das Hauptproblem ist eigentlich immer dasselbe, nämlich wir haben unzufriedene Vertragspartner und die Unzufriedenheit kommt letztlich daher, dass man sich Dinge vorgestellt hat oder Dinge erwartet hat, die dann in der Form nicht so eingetreten sind. Und genau dann liegt es auch nahe zu sagen, selber schuld, hätte er vorher erkennen können. Und da sind wir dann, meine ich, beim Thema, nämlich zu sagen, die Prüfung durch den Franchise-Nehmer ist auch aus der Perspektive des Franchise-Gebers überhaupt nichts Schlechtes.
Nee, wir können erwarten, dass ein Unternehmer, bevor er einen Vertrag unterschreibt, dass er diesen Vertrag und alles, was da drumherum ist, auch wirklich auf Herz und Nieren prüft. Wenn er das ganz am Anfang schon nicht tut, dann wird er vielleicht auch den ein oder anderen Vertrag später als Franchise-Nehmer unterschreiben, die er auch nicht so geprüft hat. Ich denke da jetzt so an Mietverträge, an Leasingverträge und was nicht alles. Der Unternehmer sollte schon gründlich betriebswirtschaftlich die Dinge auch unter die Lupe nehmen.
Genau, Personalplanung, die Reihe könnte man ja fortsetzen. Ja? Lieferantenmanagement, all diese Themen. Da erwarten wir einen sorgfältigen Unternehmer. Und wenn wir dort einen sorgfältigen Unternehmer erwarten, dann müssen wir auch damit rechnen und dann sollen wir auch damit rechnen, dass er die Grundlage dieses Unternehmertums, nämlich den Franchise-Vertrag oder das Franchise-Konzept, genauso sorgfältig prüft.
Ja, also dann sollte man nicht nur den sorgfältigen Unternehmer erwarten, sondern letztlich auch den sorgfältigen Unternehmer ertragen. Genau. Weil es auch sich durchaus lästig anfühlen kann.
Absolut.
Sich ständig rechtfertigen zu müssen oder irgendwie, ne?
So. Genau. Und dann muss man ja auch sagen, wenn ich Sorge habe, dass mein System den Erwartungen dieses Partners nicht genügt, Auch dann ist ja für alle besser, ich erfahre das, bevor er den Vertrag unterschreibt.
Ja. Wie ist das denn jetzt? Was ist denn von guten zukünftigen Franchise-Partnern zu erwarten während der Vertragsanbahnung? Wie sollte ein guter zukünftiger Unternehmer prüfen aus deiner Sicht? Mit welchen Schritten könnte der vorgehen?
Ja, der erste Schritt müsste, wenn ich mit dem Partner in Kontakt komme, jedenfalls ernsthaft in Kontakt komme, dann eigentlich schon abgeschlossen sein, dass er sich erstmal selbst Gedanken darüber macht, wie ist das System, also mit den Informationen, die frei verfügbar sind, dass er das System mal googelt, dass er vielleicht mal einen Standort besucht, mit Partnern dort spricht, all das, was offen erkennbar ist, dass er sich damit schon mal auseinandergesetzt hat und dann wohl auch zu dem Ergebnis gekommen ist, dass das ein Konzept ist, mit dem er sich identifizieren kann. Das wäre mal der erste Schritt, der dann regelmäßig eben schon abgeschlossen ist.
Ich würde vielleicht sagen, jetzt aus meiner Portalperspektive, vielleicht nicht zwingend vor der ersten Kontaktaufnahme, weil idealerweise hat er sich zum Beispiel im Franchise-Portal ja mal durchgescrollt, hat sich verschiedene Konzepte angeguckt und hat dann auch zu einzelnen Konzepten Kontakt aufgenommen, um mehr zu erfahren. Und wenn dann er das Gefühl hat, oh, da könnte was Konkretes werden, dass er dann halt die ersten Meter geht und anfängt zu googeln, Werbung sich anzugucken und was du eben gerade beschrieben hast, auch mal einen Standort einfach so als potenzieller Kunde zu besuchen und zu gucken, wie fühlt sich das denn an.
Genau, wenn dann das Gespräch intensiver wird oder wenn es wirklich darum geht, ob man zusammenkommt oder nicht, an diesem Punkt merkt dann ja auch der Franchisegeber hoffentlich, hat er sich mit dem System schon beschäftigt. Oder sind es tatsächlich nur die Informationen, die auf dem Franchise-Portal schon für ihn erkennbar waren? Ne? Das ist ja schon mal ein ganz wichtiger Indikator einfach, um zu sehen, welche Herangehensweise hat er. Ne?
Ja. Ja, und dann kommen wir zum zweiten Schritt im Grunde, das Zahlenwerk, das der Franchise-Geber, das ihr dem Kandidaten zur Verfügung legt. Das ist eigentlich etwas, wo er ziemlich tief einsteigen dürfte, der künftige Franchise-Nehmer.
Genau, da sind wir dann wirklich im Kern, im Maschinenraum gewissermaßen. Und das ist natürlich was auf Franchise-Geber-Seite häufig mit einer gewissen Nervosität begleitet wird, sage ich mal. Wir haben das Thema ja häufig von der anderen Seite unter dem Gesichtspunkt vorvertraglicher Aufklärung. Also der Partner will raus, dann spielt die vorvertragliche Aufklärung ja immer eine ganz wichtige Rolle. Das ist im Prinzip das, was wir hier auch jetzt diskutieren. Aber die Perspektive ist jetzt für uns heute hier eine ganz andere, nämlich warum es auch sinnvoll ist. Ne? Und dann geht es tatsächlich damit los, dass man dem Partner echte Zahlen zur Verfügung stellt. Bevor man das tut, steht aber immer die Vertraulichkeitsvereinbarung. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Wir wollen natürlich nicht, dass diese Zahlen, mit denen man ja so viel anfangen kann, dann weiterverbreitet werden. Deswegen, bevor es dann losgeht mit den Informationen, die man nicht mehr frei empfangen kann. Man muss ja immer entsprechend verpflichtet werden. Ansonsten hat im Prinzip der Ballon ein Loch. Das heißt, das Wissen ist dann nicht mehr kontrollierbar.
Was ich ganz spannend fand aus dem Vorgespräch war, also klar, ich habe so gesehen, der Franchise-Geber hat ein Interesse an der Vertraulichkeitsvereinbarung, um eben sein Betriebsgeheimnis, sein Geschäftsgeheimnis zu schützen und die Zahlen seiner Partner eben nicht in die Öffentlichkeit zu lenken. Was du mir gesagt hast, wo ich im ersten Moment überrascht war, war, ob eine Vertraulichkeitsvereinbarung angeboten wird durch den Franchise-Geber, ist aus Sicht des Franchise-Nehmers schon ein Prüfungssignal, ob es sich um ein gutes oder nicht ganz so gut aufgestelltes Franchise-System handelt.
Absolut.
Also sozusagen als Prüfungskriterium. Und von der Perspektive habe ich noch nicht drauf geguckt.
Ja, nee, das meine ich ist ganz klar so. Jedenfalls der informierte Franchise-Nehmer sollte darauf achten. Denn es ist wirklich so, eine fehlende Vertraulichkeitsvereinbarung reicht ja, um die Vertraulichkeit als solche insgesamt zu zerstören. Denn in jeder Vertraulichkeitsvereinbarung steht drin, dass solche Informationen nicht der Vertraulichkeit unterliegen, die öffentlich bekannt sind oder die nicht unter Verstoß gegen eine Vertraulichkeitsvereinbarung an die Öffentlichkeit oder einem größeren Personenkreis bekannt geworden sind. Das heißt, wenn ich einen vergesse, kann ich die Kette nicht mehr schließen und kann dann auch gegenüber den anderen nicht mehr begründen, warum die das geheim halten sollen, wenn es doch einen gibt, der an die Informationen kommt ohne das.
Ja, okay. Also, Vertraulichkeitsvereinbarung, zwingendes Muss, bevor ich die ganze echte Zahlenwelt dem Kandidaten unterbreite.
Genau.
Und dann geht es jetzt darum, was für Zahlen eigentlich ne, ich ihm hinlege. Also, muss das die BWA von dem Heinz Müller aus Nürnberg sein? Oder ist das sozusagen meine Planung für einen potenziellen Standort in München aus Sicht des Franchise-Gebers, meine Planzahlen?
Es müssen echte Zahlen sein. Also wir arbeiten nicht mit Schätzungen oder Planungen oder Ähnlichem, denn wir wollen ja nur das Informationsgefälle abbauen. Ja? Und das Informationsgefälle besteht in der Erfahrung, die ich als Franchise-Geber gesammelt habe. Und deswegen müssen es echte Zahlen sein. Schätzungen, Planungen und Ähnliches kann der Franchise-Nehmer genauso gut machen, wie der Franchise-Geber das kann. Denn dafür muss man in die Zukunft schauen, das können wir alle nicht. Aber das ist ein Umstand, das ist keine vorvertragliche Aufklärung, weil das ist einfach nur dem Franchise-Nehmer Arbeit abnehmen. Aber es geht hier wirklich darum, ihm Informationen zu geben, die er eben nicht schon selber weiß. Deswegen, es müssen echte Zahlen sein. Jetzt muss man nicht hingehen und sagen, der Heinz Müller aus Nürnberg, aber man muss die Zahlen vielleicht schon einordnen, ne? Dass man auf die besonderen Merkmale hinweist. Also Eigenbetrieb oder Fremdbetrieb ist da ein wichtiges Thema. Allein schon deshalb, weil ich ja wissen muss, ist da eine Franchise-Gebühr noch einkalkuliert oder nicht. Ein wichtiges Thema ist häufig, wie groß ist die Fläche, auf der der Standort betrieben wird? Ist das 1A-Lage, 1B-Lage? Es gibt Systeme, bei denen kommt es ganz stark darauf an, ländlicher Raum, städtischer Raum.
Also die ganzen Standardfaktoren im Grunde, ja. Ne, die sich sehr stark auf den Erfolg, den Umsatz, die Zahlen des Franchise-Nehmers auswirken können. Genau. Ein kleiner Standort im ländlichen Gebiet kann ja ein attraktiver Standort sein, mit guten Zahlen am Ende, sind aber wahrscheinlich völlig andere Zahlen als ein großer Flagship-Store-Standort inmitten von Berlin am Alexanderplatz.
Genau, sowas, absolut. Ja, ja.
Wo natürlich auch die Kosten ganz andere sind. Das heißt, der Umsatz ist ein Vielfaches höher, aber im Zweifelsfall auch die Kosten ein Vielfaches höher. Kann unterm Strich ähnlich erfolgreich sein wie das kleine Landei-Ding, aber man muss es einordnen können, was das für Zahlen sind. Ne?
Ja, genau. Der Terrassenreiniger wird sicherlich in Berlin am Alexanderplatz ganz andere Zahlen haben als irgendwo in Brandenburg auf der Fläche.
Ne? Ja, das ist als Gegenbeispiel.
Genau.
Ja, absolut. Wobei wir da zu dem Thema kommen, dass wie wir mit Durchschnittszahlen auch umgehen. Ne? Wenn wir diese Unterschiede haben zwischen Berlin, Alexanderplatz und Flagship Store mit gigantischen Zahlen, sowohl bei den Kosten als auch bei den Umsätzen und gleichzeitig aber das gleiche Konzept auch noch im ländlichen Raum im Kleinen funktioniert und ich mische alles zusammen in einen Topf, dann wird es irgendwo auch schwierig.
Genau, Durchschnittszahlen sind wieder verarbeitet. Das hilft uns nicht. Da kann ja, wenn wir ehrlich sind, der Franchise-Nehmer auch nicht allzu viel mit anfangen. Und es gibt auch keine Notwendigkeit. Ne? Denn auch da gilt wieder, wenn es geeignet ist, also wenn diese Informationen geeignet sind, den Franchise-Nehmer dazu zu veranlassen, zu gehen, also nicht abzuschließen, dann sollten wir besser mit dem auch keinen Vertrag schließen. Das ist leider die Grundaussage. Ne? Wir können ja sicherlich alles erklären, aber wenn wirklich die Überlegung ist, und wir haben da ja schon mal drüber gesprochen, ne? Wenn er das sieht, dann unterschreibt er nicht mehr, ja, dann ist das wohl eine wichtige Information. Ne? Und das ist ganz wichtig. Und dann vielleicht auch lieber dann 2, 3 Zahlenwerke oder 4 Zahlenwerke vorlegen, also echte Beispiele, und dem Partner auch die Möglichkeit geben zu erkennen, okay, das ist vielleicht einer von den Besseren, einer von den Schlechteren oder wie auch immer das Ranking dann aussieht, aber dass sich der Partner wirklich ein Bild machen kann, ohne dass man ihm jetzt Risiken verheimlicht, denn er ist als selbstständiger Unternehmer immer im Risiko.
Welche Partner sollten in den Beispielen denn sein? Gibt es da irgendwo irgendwelche Vorgaben, Anforderungen im Sinne der vorvertraglichen Aufklärung? Oder ist das vor allem geregelt durch, ich sag mal, gesunden Menschenverstand zu sagen, okay, komm, wir nehmen mal die Top-Partner, wir nehmen mal einen der Low-Performance-Partner und wir nehmen mal jemanden aus der Mitte, um ihm so die Bandbreite zu zeigen?
Das wäre schon mal, genau, es gibt da keine starren Kriterien, das wäre schon mal ein guter Ansatz, dass man eben da hingeht. Dann vielleicht auch nicht den Top-Top-Partner, weil man vielleicht sagt, das hat keinen Aussagewert, weil besondere Faktoren dazukommen. Vielleicht einen, der schon länger dabei ist, einen, der kürzlich erst angefangen hat. Auch das sind natürlich Themen. Ne? Wir haben in der Gastronomie und in vielen anderen Bereichen natürlich dieses große Corona-Loch. Auch das könnte ja ein Thema sein. Ne? Partner, die vorher, nachher, währenddessen gestartet sind. Dass man dort einfach versucht, so ein sehr rundes Bild zu gestalten. Ne? Es geht gerade darum, Informationen zu erteilen und nicht Informationen zu verschleiern. Ne? Das ist ganz wichtig an der Stelle. Und so ehrlich muss man sich da, glaube ich, als Franchise-Geber auch einfach machen. Denn es ist kein Gewinn, das zurückzuhalten. Es kann nicht funktionieren, wenn ich sage, das ist wichtig. Ich versuche das aber irgendwie zu verpacken, dass er es nicht merkt. Ja, auch mit Erläuterungen. Dann sieht man irgendwelche Zahlen, wo man noch mit viel Fantasie zum Ergebnis kommt, das sind echte Zahlen. Aber es gibt so einen Erläuterungsüberbau, dass das dann auch wieder eher zur Skepsis verleitet. Und vor allen Dingen muss man auch da wieder sagen, was soll das mir bringen? Ne? Es kann doch nur das Interesse des Franchise-Gebers sein, dem Franchise-Nehmer reinen Wein einzuschenken.
Ja. Und am Ende müsste ich ja im Grunde einfach eine BWA hinlegen können, wo man sich selber ohne weitere Erläuterung mal ein bisschen durchfräst.
Genau.
Und wenn dann vielleicht noch eine Lücke ist, so im August, irgendwie geht's runter, dann könnten ja mit in einem Satz das beantwortet sein, ja, August weiß ich, weil Baustelle.
Baustelle, vor genau. Der Tür. Ja, irgendwie sowas oder eine Abwesenheit, eine Schließung, was auch immer. Ne? Solche Effekte kann man erklären. Mhm. Und eigentlich müsste man das alles erklären können. Und wenn es so ist, dass das System nicht so erfolgreich ist, wie man gerne hätte, dann hilft es wahrscheinlich auch nicht, wenn man einen Erfolg behauptet, den es nicht gibt. Denn teurer ist immer der Partner, der später zum Ergebnis kommt, er hat das alles so nicht gewollt, als der Partner, der in diesem Stadium sagt, das ist nichts für mich.
Und am Ende ist das Ziel ja eine fundierte Entscheidung für genau. oder gegen den Franchise-Vertrag. Das ist ja auch das Interesse von uns als Franchise-Geber, Franchise-Manager, dass der Kandidat davon überzeugt ist, dass das die richtige Entscheidung ist und dass seine Erwartungshaltung eine reale Erwartungshaltung ist, weil der enttäuschte Partner hinterher macht uns auch nur Ärger und vor Gericht oder was auch immer.
Genau.
Dann wird es ätzend, energieraubend, teuer, ja. alles mit dabei.
Absolut, genau. Ja.
So, und jetzt kommen wir im Grunde zum Thema der Plausibilität der Zahlen. Ne? Also auch sowas wie August, die Zahlen sinken, war eine Baustelle, damit wird es wieder plausibel. Mhm. Wir sind kein Geschäftskonzept, was ein Sommerloch hat, aber der Straßenbau hat die Schulferien genutzt, um dort mal an einer sehr frequentierten Stelle mal richtig groß aufzureißen.
Genau.
Das ging voll Umsatz. Und damit wird es plausibel. Aber das ist nicht der einzige Punkt der Plausibilität. Ne? Da gibt es noch einiges weitere, genau. was man als Franchise-Nehmer abchecken kann. So, okay, Punkt 1, Unternehmerlohn, ist er eingerechnet? Ist es plausibel oder nicht? Und davon gibt es noch eine ganze Reihe mehr. Ne?
Genau, ein ganz spannendes Thema in dem Zusammenhang ist ja auch der Betriebsaufbau. Wenn ich mir anschaue, ich habe drei Partner, wenn mir dann zum Beispiel die Anfangsinvestitionen gezeigt werden bei drei verschiedenen Standorten, dann kann ich ja vergleichen, wenn das bei dem einen extrem hoch ist, bei dem anderen extrem niedrig, dann verwundert das ja erstmal. Ne? Auch da kannst du ja eine kurze Erklärung geben, dass man sagt, okay, so und so viel Quadratmeter Fläche kosten x Euro. Wenn das passt, dann ist in Ordnung. Aber wenn sich das letztlich gar nicht so ins Verhältnis setzen lässt, dann muss man ja sagen, es scheint kein Konzept zu geben aus Sicht des Franchise-Nehmers. Ja, ein guter Franchise-Nehmer würde doch dann sagen, es gibt offenbar kein einheitliches Aufbaukonzept. Und das ist etwas, womit man umgehen muss. Ne?
Das ist ein Hinweis auf einen fehlenden Standard im Grunde. Ne?
Genau.
Und Franchise ist ja Standard. Standards genau. aufbauen, Standardsprozesse, aber auch mit einem Standard am Anfang initial in den Markt zu kommen. So die Erwartungshaltung jedenfalls, die man haben kann.
Genau, da sind wir wieder beim Thema, bei der Erwartungshaltung. Ne? Und wenn ich diesen Standard nicht habe, dann kann das ja auch richtig sein und Gründe haben. Aber dann sollte ich nicht so tun, als ob es einen Standard gibt. Ja? Und wenn ich jetzt vier verschiedene Zahlen habe und drei davon passen zusammen, der eine aber nicht, dann muss ich mir überlegen, lasse ich den einen weg oder erwähne ich den einen nicht, damit eben wieder die Erwartung nicht enttäuscht wird. Ne? Das ist natürlich dann sehr individuell davon abhängig, was es ist. Aber auch da gilt wieder, es geht darum, Informationen zu erteilen und nicht Informationen zu verschleiern.
Das gilt auch zum Beispiel für Marketingzahlen, was der Kandidat da ja in der E-Mail explizit angesprochen hat, dass das Marketing, ich sag mal, unplausibel ist. Und wir sind ja jetzt hier gerade so im Kapitel Plausibilität. Das heißt, ich gucke mir diese Marketingzahlen an und versuche die auch so ein bisschen ins Verhältnis zu dem Ganzen zu legen. Ne?
Genau,
wer macht welches Marketing, ist die erste Frage, die wir auch erklären sollten als Franchise-Geber. Regional.
Ja, und genau. Also die übliche Arbeitsteilung, der Franchise-Geber macht das überregionale Marketing und der Franchise-Nehmer das lokale Marketing. Das setzt aber dann voraus, dass in den Zahlen auch irgendwo was dazu auftaucht. Ne? Oder beim Eröffnungsmarketing, wenn ich eine Regelung im Franchise-Vertrag habe, wonach der Franchise-Geber das Eröffnungsmarketing übernimmt, dann dürfte ich ja eigentlich bei den Anfangsinvestitionen auf Seiten des Franchise-Nehmers dazu nichts finden. Oder umgekehrt, und das ist der Regelfall, ne? Dass der Franchise-Nehmer selbst halt das Eröffnungsmarketing jedenfalls mal zahlt und das Konzept kommt vom Franchise-Geber, dann müsste ich aber auch da irgendwo eine Position dann finden.
Ja. Aber ein guter Unternehmer prüft nicht nur die Zahlen, sondern gleicht auch Vertrag und Zahlenwerk miteinander ab. Ne? Genau. Das können wir auch festhalten. Mhm.
Mhm. Und auch das kann man dann ja wieder erklären, dass man sagt, ja, den Marketingpool haben wir erst beim 10. Partner eingeführt. Deswegen taucht das bei denen noch nicht auf. Das ist eine ganz einfache Erklärung, die aber dann dazu führt, dass sich der Partner ein besseres Bild machen kann.
Ja. Ja, und dann, wenn ich zum Beispiel mir die Einstiegskosten oder auch die laufenden Kosten angucke und dann im Verhältnis auch sehe, ob es ein starker Partner oder ein schwacher Partner ist, was ja Teil der Faktoren, um es besser einordnen zu können, wie wir eben ja schon diskutiert haben, dann wird es auch plausibel, wenn da höhere Kosten irgendwie hinter sind. Oder auch, was mir jetzt gerade so einfällt, ob der Franchise-Partner ganz viel selber hinterm Tresen steht sozusagen oder ob er sich als Investor-Manager sieht und das alles über bezahltes Personal macht. Das verändert wieder die Kostenstrukturen, wo man idealerweise als Franchise-Geber so zwei Varianten, wenn beides möglich ist, beide Rollen möglich sind, so der Kunden, nah am Kunden-Franchise-Nehmer und der überfliegende Manager-Investor-Franchise-Nehmer, dass man beide Szenarien dann auch mal aufzeigt, ne, an Beispielen.
Genau, absolut. Dass man darauf jedenfalls dann hinweist oder umgekehrt, dass man jedenfalls feststellt, interessiert das den Franchise-Nehmer oder ist ihm das egal? Ne? Mhm.
Ja, sondern dann im weiteren Schritt, glaube ich, müssen wir den Franchise-Nehmer bei seiner Prüfung, also als Franchise-Geber, müssen wir ihm dabei helfen, auch eine Einschätzung über sein Risiko zu kriegen und auch ihm die Verantwortung klar zu machen. Also wer trägt welche Verantwortung, zum Beispiel im Falle des Scheiterns? Ne?
Genau, jedenfalls müssen wir von einem guten Unternehmer erwarten, dass er sich diese Gedanken macht. Ne? Ob wir ihm dabei helfen müssen, das weiß ich gar nicht mal so sehr, ne? Sondern da
soll man zumindest Fragen beantworten.
Genau. Wir dürfen zumindest mit diesen Fragen rechnen, ne? Das ist das Thema, ne? Weil helfen klingt dann wieder so zu sehr danach, als müssten wir die Aufgaben, das so wie bei den Planzahlen, ne? Wir müssen nicht die Aufgabe des Franchise-Nehmers machen. Ja. Wir müssen nur gucken, dass der seine Aufgaben machen kann. Ja. Und deswegen tue ich mich mit dem Helfen etwas schwer.
Okay, nehme ich zurück.
Aber ich sehe es schon so, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, den sich der Franchise-Nehmer bewusst machen muss. Wir haben ja schon mal hier im Podcast darüber gesprochen, was ist eigentlich Leistung und Gegenleistung im Franchising, und das knüpft ja genau daran an. Ne? Macht er sich diese Gedanken oder denkt er sich einfach, ja, ist mir nicht so wichtig?
Ja, der kritische Partner kann und sollte durchaus fragen, okay, was kriege ich von dir als Leistung, was muss ich als Pflicht erbringen, um auch gemeinsam zum Erfolg zu kommen. Mhm. Was kann ich von dir erwarten? Und das zu hinterfragen, auch im Vergleich zur Gebühr, die er zahlt. Ne? Genau. Ob die Leistung, das Leistungspaket angemessen ist im Vergleich zur Höhe der Gebühr, die zu
Absolut.
Zahlen ist.
Und dann ist ja auch dieses Argument, die Gebühren sind viel zu hoch. Das funktioniert dann nicht mehr. Ne? Das, wenn ich mir das vorher angeguckt habe, dann mag es zwar immer noch richtig sein, dass die Gegenleistung nicht passt, ja, dass ich mir mehr Gegenleistung erwartet habe für die Gebühren, die ich zahlen muss. Aber jetzt isoliert der Satz, die Gebühren sind zu hoch, der kann dann schon mal nicht stimmen.
Dann sind wir ja im Bereich der vorvertraglichen Aufklärung.
Und ja, beziehungsweise dann sind wir sogar in der Vertragspflicht. Ne? Also wenn es eine im Vertrag versprochene Leistung gibt, die nicht kommt, das ist eine Pflichtverletzung. Ja? Da gibt es Schadensersatz, Rücktritt, Kündigung, was auch immer. Aber also da sind wir wirklich dann in der Vertragspflicht.
Ja, okay, ich war in einem leicht anderen Szenario tatsächlich. Dass, also ich glaube, du hast vollkommen recht, natürlich, du bist ja der Fachmann hier. Mein Gedankengang war der, dass, naja, sagen wir mal, der Vertrag ist jetzt nicht so super duper eindeutig mit all den Leistungen, wie ich sie erwarte. Aber ich habe Gesprächsmitschriften, ich hab einen Flyer, wo Sachen versprochen werden, die vor der Vertragsunterschrift mir versprochen wurden, die ich erwarte, mit dem ich reingehe, und stelle dann hinterher fest, es wird nicht geleistet, und im Franchise-Vertrag steht es auch nicht so explizit drin. Mhm. Ich kann aber nachweisen, dass wir drüber gesprochen haben und dass mir das durchaus versprochen wurde.
Ja.
Dann habe ich wieder die Möglichkeit, da zu agieren. Ne?
Genau.
Weil ich habe geprüft, wir haben drüber gesprochen als Franchise-Nehmer. Also kann ich als Franchise-Nehmer dann sagen, okay, du hast mir Sachen irgendwie vom Himmel versprochen, die so gar nicht stimmig waren.
Genau.
Und dann womöglich, ich will jetzt raus und du übernimmst die Kosten meines Ausscheidens.
Genau, das Standardargument in dem Zusammenhang ist immer, das zugesichert wurde. Bei uns machen alle Partner mindestens x Euro Umsatz oder mindestens diese und jene Rendite oder was auch immer, ne? Dass das angeblich im Vorfeld des Vertrages irgendwie kommuniziert worden ist. Und genau, wenn das so ist, ja, wenn das kommuniziert wurde, dann ist das auch eine Information, die sich wohl, wenn sie sich als falsch herausstellt, eine vorvertragliche Pflichtverletzung sein kann. Ne? Aber umgekehrt muss ich dann eben vielleicht dokumentieren, dass ich solche Zusicherungen nicht gemacht habe.
Okay, also Prüfung, Franchise-Nehmer, auch alles gut mitschreiben, damit man im Zweifelsfall im Nachgang auch beweisen kann, was gesagt wurde. Kleine Randnotiz, ist ja eher eine Info für die Franchise-Nehmer.
Ja.
Mir fällt gerade ein,
dass
der Ton dort ja landet.
Ja.
Aber ich habe den zusätzlich noch hier drin. Also, nee, okay.
Ach so.
Ja, du wolltest A, ja, aber...
Genau, also auch aus Franchise-Geber-Sicht ist es natürlich ganz wichtig, dass ich dokumentieren kann, welche Informationen ich gegeben habe und welche Zusicherungen ich vielleicht auch nicht erteilt.
Ja, okay. So, und dann kommen wir im Grunde zu dem vierten und letzten Punkt, nämlich die von Franchise-Gebern durchaus beliebte Frage nach, wie viele Franchise-Partner gehen denn so und sind so wieder gegangen aus deinem System? Wie ist die Partnerfluktuation? Die mögen wir häufig genug gar nicht so super transparent beantworten, oder?
Nee, das ist immer ein schwieriges Thema, denn natürlich steckt da auch immer drin die Frage, warum sind die gegangen? Überhaupt das Thema Partnerfluktuation ist kein schönes, trotzdem ein wichtiges. Und ich meine auch eins, mit dem man offensiv umgehen müsste. Auch da gilt natürlich wieder, wenn der Partner 2 Wochen nach Vertragsunterschrift erkennt, hier in Bonn an meinem Standort ist letzte Woche erst der letzte Partner gegangen und zwar wutentbrannt hat er verbrannte Erde hinterlassen, dann habe ich als Franchise-Geber ja auch nichts gewonnen. Ne? Das heißt, auch da wieder, ja, ich verstehe die Hürde am Anfang, aber es ist im eigenen Interesse, dass ich auch da wieder reinen Tisch mache. Ja? Und wenn der dann unterschreibt und hört dann, ja, letzte Woche sind hier irgendwie 5 Partner von Bord gegangen, dann habe ich einen unzufriedenen Partner. Weil dann denkt er sich ja zu Recht auch, warum hat mir das denn keiner gesagt?
Und deswegen, auf der anderen Seite, 10 Partner in den letzten 2 Jahren in Anführungsstrichen verloren zu haben, weil das System schon recht alt ist und die in den Ruhestand gegangen sind zum Beispiel, total plausibel. Erzählen wir dann gerne.
Genau, das erzählen wir gerne. Vielleicht auch irgendwelche Übergangsszenarien oder so, Nachfolgeszenarien. Das sind alles Themen, mit denen man dann vielleicht sogar werben kann. Aber es gibt eben auch immer die Themen, die dann ein bisschen heikel sind. Und in fast jedem System gibt es wohl auch mal einen Partner, der wirtschaftlich nicht so erfolgreich war. Und wo man sich vielleicht auch nicht ganz einig ist über die Gründe. Aber auch damit kann man ja umgehen. Man kann ja vielleicht Kategorien bilden, dass man sagt, 3 Partner sind gegangen, weil sie in Ruhestand gegangen sind. Bei 2 Partnern ist einfach die Vertragslaufzeit ausgelaufen, die haben sich umorientiert. Ja, und 2 Partner sind vielleicht aus wirtschaftlichen Gründen gegangen oder so. Dann schreibt man das da rein. Wie gesagt, früher oder später erfährt er das sowieso.
Ja.
Und dann sagen wir es ihm doch lieber gleich. Und wenn es dann 5 Partner sind, dann ist ja auch die Frage, was ist die Alternative? Wir verheimlichen es ihm und haben dann den 6. unzufriedenen Partner. Das kann es ja nicht sein.
Ja, okay. Das ist sozusagen das, was wir vom Franchise-Nehmer erwarten und ertragen dürfen, als kritische Prüfung unseres Franchise-Systems, wohlgemerkt jetzt mit Fokus auf Fakten, auf Zahlen. Dann gibt es ja noch diese weiche Ebene, passen die Werte, passt die Chemie zueinander und so weiter. Die haben wir jetzt mal ausgeklammert. Aber so darauf, wo wir auch dann Informationen als Franchise-Geber, als Systemzentrale gerne preisgeben sollten und ein bisschen als Fazit, mal bei uns hinterfragen sollten, wenn so Störgefühle entstehen, wenn so ein total kritischer Franchise-Partner oder Franchise-Kandidat vielmehr um die Ecke kommt und er stellt unendlich viele Fragen, als wärst du jetzt wirklich so gefühlt der letzte Loser hier auf dieser Erde und er will einfach fast schon so weit fragen, dass er belegen möchte, dass du ja unseriös bist oder sowas. Das kann ja so, ich überspitze jetzt
ja,
deutlich,
genau, ja.
Aber so eine Art von Bauchgefühl kann ja entstehen. Und da lohnt sich, glaube ich, mal zu hinterfragen, warum entsteht dieses Bauchgefühl.
Absolut. Und diesem Störgefühl nachgehen, dann gibt es ja 2 Möglichkeiten. Entweder das kommt daher, dass der Partner nicht richtig ist, oder es kommt daher, dass der Partner gerade richtig ist, aber halt sehr kritisch. Ne? Das muss ja nicht immer schlecht sein. Also natürlich macht da wahrscheinlich auch die Dosis das Gift, aber das ist ja schon genau die Frage. Ne? Ist der jetzt nicht bereit, unternehmerisches Risiko zu tragen? Oder ist es eher so, dass der sich einfach nur sehr genau Gedanken macht darüber, was er die nächsten 5 oder 10 Jahre seines Lebens so mit seiner unternehmerischen Leistungsfähigkeit anfängt? Das ist das, was ich da abwägen würde. Und man muss immer sagen, Vorsicht bei diesen Störgefühlen, die kommen nicht von ungefähr. Häufig ist dann ja schon ein Zeitpunkt erreicht, wo man denkt, ja, aber ich brauche jetzt vielleicht einen Abschluss oder es muss mal wieder ein neuer Partner ins System. Auch da gilt noch, lieber jetzt einen weniger als später mit einem Ärger.
Ja, und aus Sicht der Franchise-Nehmer, es gibt ja der guckt ja ganz genau nicht nur, dass er diese Fragen stellt und die Zahlen hinterfragt, sondern er guckt ja auch ganz genau, wie du als Franchise-Geber dann reagierst. Ne? Mhm. Es gibt ja diesen Spruch, so getroffene Hunde beißen. Also wenn da dann so starker Widerstand kommt und wieso willst du denn jetzt den Franchise-Vertrag einen Franchise-Anwalt geben? Der wird schon gut sein oder so. Dann ist das ja aus Sicht des Franchise-Nehmers auch ein Signal, so von wegen, oh, vielleicht hat er was zu verheimlichen oder sowas. Getroffene Hunde beißen.
Das sollte ein solches Signal sein. Also,
ja. Und dann guckt er da ganz genau drauf. Mhm. Okay, gut. Also, Fazit, Störgefühle könnten aufkommen, kritisch hinterfragen bei uns selber, weil ein kritischer Unternehmer ist uns eigentlich lieber als ein Blindkäufer. Mhm. Und die Einsicht, früher oder später erfährt der Partner diese Sachen, die wir vermeintlich am Anfang womöglich verheimlichen würden, die erfährt er sowieso. Mhm. Also erzählen wir sie ihm lieber gleich, selbst wenn sich dann seine Erwartungshaltung, seine Vorstellung ändert und er sich deswegen dagegen entscheidet. Das Ziel ist, dass er eine fundierte Entscheidung trifft für oder gegen den Franchise-Vertrag mit unserem Ziel, dass wir keinen unzufriedenen Franchise-Partner in unser Netzwerk hineinlassen, der im Zweifel dann auch ganz viel Unruhe reinbringt.
Ganz genau. Nur zufriedene Partner.
Sehr gut. Ja, vielen Dank für den Einblick, Andreas.
Danke dir. Das
war eine spannende Diskussion in Richtung des Unternehmers, den wir erwarten und ertragen mit seinen kritischen Fragen. Finde ich gut. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß bei euren Gesprächen mit den nächsten Kandidaten, die ihr hoffentlich dann auch so kritisch fragen. Und sagt bis bald, macht es gut. Ciao. Ciao, Andreas.
Tschüss.
Das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum Podcast. Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war. Und wenn ja, dann leitet ihn gerne an eure Kollegen innerhalb der Systemzentrale weiter. Und ganz besonders empfehlt sehr gerne diesen Podcast an eure befreundeten Franchise-Geber und Franchise-Manager, denn es ist natürlich noch lange nicht jeder in der Podcast-Welt angekommen. Und sehr gerne hinterlasst mir eine nette Bewertung auf iTunes. Das hilft mir, diesen kleinen Nischen-Podcast für die Franchise-Wirtschaft leichter auffindbar zu machen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Teilt euer Glück, euer Wissen, euren Erfolg mit euren Franchise-Partnern. In diesem Sinne macht es gut. Bis zur nächsten Episode. Ciao.